Der Sneakpot ist zurück in Paris. Die Stadt der Liebe ist in der Zeit, wo wir uns gerade befinden, nicht das Hauptreiseziel für Verliebte. Trotzdem nehmen wir für euch von hier eine Sendung auf. Mit mir hier der Stadtkommandant Robert Krüger.
Nehmen Sie mal Haltung an. Und gegenüber Stefan Giesbert, der schwedische Konsul.
Smyrdebrett, nee, wie?
Ach, so ähnlich.
Du hast den Film Diplomatie geschaut. Leider haben wir es nicht in die Sneak geschafft. Was ist deine bevorzugte Ausrede?
Dass ich ein Auto überführen, also nicht überführen, es geht auch nicht um den T3, sondern ich musste meiner Mutter ihr Auto zurückbringen am Mittwoch. Das ging nicht.
Oh, T3 gibt's da? Ich schreibe das mal rein, wir müssen über den T3 reden. Gibt's Neuigkeiten?
Nicht viele, aber schreib mal.
Ja.
Ja, deshalb habe ich
mir... Ist das Auto kaputt oder ist nur so?
Nee, das war einfach nur ausgeliehen und musste dann zurück, weil es gebraucht wurde und ach, alles hin und her und runter und drüber und es fiel auf den Mittwochabend und deshalb konnte ich nicht in die Sneak.
Ah, okay. Und du musst ja noch eine Sendung schneiden, oder?
Das auch noch, genau. Wir hatten Dienstag erst aufgenommen, letzte Woche. Und da habe ich dann Mittwoch eigentlich, ja, ich habe die Zeit, die ich normalerweise in der Sneak gewesen wäre, verbracht, damit zu versuchen, das zusammenzuschneiden. Aber da reden wir gleich noch drüber.
Das reden wir gleich noch drüber, ja.
Deshalb habe ich mir jetzt auf iTunes den Film Diplomatie angeschaut. Der ist da jetzt zum Ausleihen. Ich weiß nicht, wie lange schon, aber er ist noch in der Neu- und Beachtenswert-Kategorie. Also so arg lang kann es noch nicht sein. Den wollte ich damals ohnehin...
Der Sneakpot ist nach 200 Folgen auch da nochmal gelandet.
Ja, das kann ja mal passieren. Stimmt, da waren wir mal drin, ziemlich spät, ja. Ja, den Film wollte ich damals eigentlich, oder beziehungsweise, ja, ich hatte ihn zumindest damals mal auf dem Zettel. Das hat dann irgendwie nicht gepasst, dann sind wir da doch nicht reingegangen und jetzt haben wir ihn dann doch mal angeschaut. Diplomatie ist ein Film von Volker Schlöndorff. Spielt im Paris des Jahres 1944. Der Stadtkommandant der Nazis, der da den Häuptling sozusagen mimt und den und sozusagen für Paris verantwortlich ist, hat von Hitler den Befehl bekommen, die Stadt zu zerstören, in Schutt und Asche zu legen, also wirklich alles zu sprengen, die Oper, die Louvre, die Notre Dame, vor allem die Oper, die muss unbedingt weg. Und eigentlich wirklich die komplette Stadt, alle Brücken zu sprengen, den Eiffelturm wegzuhauen und das Ding komplett in Schutt und Asche zu legen. Und eigentlich ist er vollkommen überzeugt, so zumindest in diesem Film, dass er das machen muss. Das ist ein Befehl, er zweifelt keine Befehle an und demzufolge wird das gemacht. Alles wird mit Sprengstoff versehen und verkabelt. Und jetzt gibt es eine zweite Person, den Generalkonsul von Schweden, ein neutrales Land. Raoul Nordling, der kommt ihn besuchen in seinem, er hat so, die Nazis haben so Stellung bezogen in einem Hotel in der Stadt und unser Stadtkommandant residiert da in der großen Suite und jetzt kommt er Raoul Nordling vorbei und beginnt sozusagen auf ihn einzureden und versucht ihn zu überzeugen, das bleiben zu lassen. Und was dann passiert, ist eigentlich den ganzen Film über, oder der ganze Film ist ein Kammerspiel, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben diese zwei Darsteller und noch ein paar Randnebenfiguren, die hin und wieder mal ins Zimmer kommen. Und wir haben wirklich auch eine Kammer. Wir sind eigentlich fast tatsächlich die ganze Zeit nicht nur mit diesen zwei Schauspielern allein, sondern auch fast die ganze Zeit, bis auf wenige Ausnahmen, in dieser Suite. Und sie reden miteinander. Und im Grunde ist es ein Stück über Überzeugungskraft, über Argumentation, über Rhetorik, über Appellieren an Vernunft und ja, und es wird ganz viel über Paris geredet und versucht halt, ihn davon abzubringen, die Stadt zu zerstören. Und das ist sehr toll gespielt. Also
Wer ist denn da die Schauspieler?
Ich kannte jetzt keinen von beiden vorher.
Okay.
Das Ganze basiert auf einem Theaterstück, das auch schon dieselben beiden Schauspieler gespielt haben. Das wurde in Paris aufgeführt. Der Stadtkommandant wird gespielt von Nils Aristrup. Älterer Herr, weißhaarig und sein Gegenüber, der Raoul Nordling, wird gespielt von André Dussoyer. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Auch ein älterer, weißhaariger Herr. Also ja, der General und der Generalkonsul, also die besetzt du natürlich irgendwie in dieser Zeit auf jeden Fall mit älteren, weißhaarigen Herren. Und so war es wohl auch. Also die historischen Figuren haben sich wohl nie getroffen. Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich diesen Befehl, Paris niederzubrennen und also und kompletten Asche zu legen, bevor es in Feindes Hand fällt, den hat es von Hitler wirklich gegeben. Und es gab auch diesen General von Clotitz, Dietrich von Clotitz, der Stadtkommandant der Stadt Paris. Und er hat diesen Befehl erhalten und hat ihn am Ende verweigert und hat Paris, wie wir alle wissen, steht der Louvre noch und der Eiffelturm auch, hat die Stadt tatsächlich nicht in Schutt und Asche gelegt. Insofern, es basiert ein bisschen auf der Wahrheit, aber dieses Gespräch und diese Figur, dass der schwedische Generalkonsul ihn davon abgehalten hat, das ist zumindest nicht überliefert, sondern das ist der Teil, der sozusagen hier filmische oder künstlerische Freiheit ist. Ja. Was willst du wissen?
Gerade eben Kammerspiel, ja. Das ist ja immer schon ziemlich gefährlich, wenn man irgendwie quasi keinen Einfluss von außen hat, keine schönen Bilder, keine alles Mögliche, was einen auch mal über, sag ich mal, etwas langwierige Phasen hinweg trägt. Hattest du irgendwann den Eindruck so, oh, jetzt bitte geht einfach mal raus und guckt euch so eine Brücke vor Ort an oder lauft doch einfach mal rüber zum Eiffelturm oder reichte dir das so der Raum? Also so klingt es jetzt für mich, als ob die nur in diesem Räumchen sitzen.
Die beiden sitzen tatsächlich nur in diesem Räumchen. Es geht ganz selten vielleicht mal einer raus auf dem Flur oder so. Aber es gibt ein paar wenige andere Figuren. Also es gibt den Kandidaten da, der dafür zuständig ist, diese Sprengsätze scharf zu machen. Zu dem wird hin und wieder mal rübergeschaltet. Mhm. Und es gibt
man sieht ein bisschen was aus der Stadt, oder?
Ein ganz kleines bisschen. Aber wirklich insgesamt für den ganzen Film keine 10 Minuten. Also wirklich nicht. Okay. Es gibt noch einen, so sozusagen den nächstbesten Handlanger vom Chef, vom General, Lieutenant Bressendorf, gespielt von Robert Stadlober, so ein Jungschauspieler, den man ganz gut kennen könnte. Zumindest die Leute, die sich für deutsche Schauspieler interessieren.
Das schau nicht, den kenne ich sogar.
Na, siehst du mal. Der geht hin und wieder mal raus, da sind wir dann auch mal ganz kurz auf der Straße und gegen Ende des Films sind wir mal auf einem Dach oder so. Aber diese Suite, in der die sind, hat einen schönen Blick auf Louvre und ja, so ein Park und Eiffelturm und so weiter. Also da hat man wirklich einen schönen Blick und der Film beginnt, also oder unser Gespräch beginnt in der Nacht und irgendwann wird dann Morgengrauen und dann wird es hell und es wird Tag, was auch für die Geschichte ganz toll eingesetzt wird, für die Beleuchtung, weil es immer ein bisschen sozusagen den Progressbar für unser Gespräch so ein bisschen darstellt. Denn wie gesagt, es ist jetzt nicht gespoilert, wenn ich sage, am Ende zerstört er die Stadt nicht. Die Frage ist nur, wie kommt er dahin?
Macht's das langweilig, wenn man es weiß, oder
ist eigentlich wurscht? Nee, macht's eigentlich nicht. Also die Frage ist wirklich, es kommen dann noch so am Anfang ist es so, dass man denkt, der ist ein Monster. Warum will er diese Stadt zerstören? Wie kann er überhaupt in Erwägung ziehen, das zu machen? Der ist doch völlig verblendet, Nazi und so weiter. Und dann irgendwann knackt Nordling ihn auf und bringt ihn dazu, so ein bisschen die Hintergründe seiner Beweggründe darzulegen. Und dann ist der Moment, wo auch Nordling nicht weiß, oh Gott, wie soll, also hast du für einen Augenblick das Gefühl, jetzt ist er mit seinem Latein auch am Ende. Jetzt weiß er nicht, was er noch sagen soll. Es gibt dann so eine Stelle, wo er ihn wirklich die komplette Lage dargelegt hat und dann sagt so, was würden Sie machen, wenn Sie in meiner Lage wären? Und das ist dann eben nicht so, dass er einfach sagen kann, ja, ich würde es nicht machen, so, weil gewisse Konsequenzen im Raum stehen, die doch über das hinausgehen, was man einfach so wegwischt.
Ja.
Und dann wird trotzdem weiter diskutiert. Und das, was schön ist in dem Film, ist so eine Art Running Gag. Also Gag ist das falsche Wort, aber der Film ist nicht lustig, aber er ist nicht schwermütig, sagen wir es mal so. Er bleibt nachvollziehbar und es ist das so ein intellektuelles Duell zwischen zwei Leuten, die sich wohl mal ganz okay leiden konnten, aber jetzt doch, speziell unser General ist sehr genervt von dem Gespräch und versucht das Gespräch, und das meinte ich mit Running Gag, er versucht das Gespräch irgendwie 5, 6 Mal in dem Film zu beenden und legt dem Generalkonsul immer nahe, er möge dann jetzt bitte gehen. Und der nimmt dann auch immer seinen Hut und geht Richtung Tür und dann passiert wieder irgendwas. Dann kommt der Stadtlober rein oder es ruft jemand an und die Lage ändert sich ein bisschen und dann geht das Gespräch doch wieder weiter.
Ach so, ja. Das heißt, das Ganze spielt nur in einer Nacht.
Ja, genau. Das spielt in einer Nacht im Grunde nicht ganz live, weil klar, der Film geht jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht wie lang, lass mich kurz gucken, 84 Minuten. Das ist also jetzt nicht überbordend ausufernd. Wir erleben die ganze Nacht. Also es ist irgendwie 4 Uhr, 5 Uhr morgens oder so und wenn es vorbei ist, ist es irgendwie 11 Uhr mittags oder so. Das ist so ungefähr der Zeithorizont, wo halt die Frage entschieden ist, wenn die fertig sind mit Verkabeln, gibt er den Befehl, dass sie draufdrücken sollen oder gibt er ihn nicht? Ja. So, wie gesagt, sicherlich kein leichtes Thema, aber kein fürchterlich schwermütiger Film. Also jeder, der jetzt erwarten würde, dass man da fürchterlich deprimiert rausgeht, weil Kriegsthematik und so weiter, gar nicht, sondern wirklich eher das Duell zweier älterer, weißhaariger Herren, die mit ihrer Lebenserfahrung aufeinanderprallen. Und der eine hat halt den Background von, ich war in Russland-Feldzug, ich war im Ersten Weltkrieg schon generell irgendwie Militär und ich habe alles gesehen und der andere wirklich Zivilist und einfach kommt aus dieser Position von, schauen Sie sich diese wunderbare Stadt an und könnten Sie es verantworten, das alles sozusagen aus der Geschichte, aus dem Haben der Menschheit rauszutilgen und versucht halt so über die Argumente zu kommen und dann, nachdem er die harte Militärschale mal irgendwann fallen lässt, gibt es dann wirklich eine ernsthafte Begegnung auf Augenhöhe und dann ja.
Das klingt schon ziemlich gut.
Das ist auch ziemlich gut. Also, wenn ich jetzt Punkte geben soll, würde ich ihm auf jeden Fall 8,5 Punkte geben. Ich fand den sehr toll. Und die, dass es jetzt keine 10 sind, liegt im Wesentlichen daran, dass mich ein paar Mal, ich bin nicht sicher, ob das Synchro ist, weil teilweise ist es lippensynchron und es ist ja auch ein deutscher Regisseur. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Schauspieler Deutsch gesprochen haben während der Aufnahmen oder ob alle Deutsch gesprochen haben. Oder ob da einfach nur was nachvertont worden ist. Und das hat, sowas bringt mich ja immer raus. Das hatten wir ja schon öfter, ja, das Thema. Das
hilft hier um.
Und da hat es mich ein paar Mal so, dass ich dachte, und so ein, zwei Stellen fand ich es schauspielerisch auch so ein bisschen, wo ich dachte, das klang jetzt irgendwie, also so Betonung von Sätzen, die mir irgendwie zu, ja, ich kann es nicht so wirklich sagen, wo manchmal, wenn so Leute sowas auf eine Art betonen, wo ich das Gefühl habe, das passt jetzt nicht zur Figur, das ist einfach komisch, das würde der so nicht sagen. Und solche Stellen hatte ich so zwei, drei Mal, aber nur am Anfang des Films. Gegen Ende kaufst du das völlig alles. Das passt dann schon.
Okay, oder er hat dich so reingezogen?
Ja, eins von beiden.
Wie war das mit der Kameraarbeit? Ist da irgendwie Schuss gegen Schuss totale oder mit bewegter und fancy und fahr drumherum und flieg raus und rein und...
Nicht über die Maßen. Also die Kamera wird schon hin und wieder bewegt, aber wir haben auch ganz, ganz viel ruhige Szenen. Wir haben auf gar keinen Fall eine Wackelkamera. Wir haben viel Schuss gegen Schuss, aber die Beleuchtung ist toll. Die Beleuchtung ist wirklich toll. Also wir haben teilweise Figuren, die komplett im Dunkeln sitzen und dann glänzen vielleicht nur die weißen Haare der weißhaarigen Herren so ein kleines bisschen, dass du überhaupt siehst, wo er ist. Und dann tritt er ins Licht, wenn der Dialog sozusagen wichtiger wird. Oder Leute, die wirklich nur also solange wir noch wirklich Nacht haben und es wirklich dunkel ist, ist die Beleuchtung grandios toll. Also wirklich so immer hartes Licht von der Seite. Das Licht ändert sich, wenn sich in dem Gespräch was ändert und man tritt im richtigen Augenblick ins Licht oder geht wieder aus dem Licht raus und ja, auch die Art, wie sie zueinander positioniert sind, dann ist der eine vorne, der andere hinten und da ist es nicht so unbedingt die Unschärfe, sondern es ist möglicherweise mal die Unschärfe, aber dann eben auch die Helligkeiten. Ja, da hast du die Figur im Hintergrund ist hell und unser Person im Vordergrund ist total im Dunkeln und hat nicht mal ein Augenlicht. Der ist einfach weg. Er hat nur so,
okay, krass.
So ein Haarkranz oben, weil noch so ein bisschen Kerzenlicht auf seine weißen Haare fällt. Aber man hält es nicht mal für notwendig, irgendwie in dem Augenblick ihm ein Augenlicht zu geben, weil er ist einfach präsent genug als die große Figur im Vordergrund. Ist teilweise schon geil gemacht. Also die Beleuchtung fand ich richtig cool.
Ja. Cool. Wie ist mit Sound, Musik und so? Gibt's irgendwie tragende Musik die ganze Zeit im Hintergrund oder Märsche oder so? Oder?
Nee, ehrlich gesagt, auf sowas achte ich immer total wenig. Ich bin ja so ein visueller Typ mehr, aber
ja.
Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so beantworten. Ist mir jetzt nicht positiv, nicht negativ, ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Vielleicht war da keine, vielleicht war da eine, ich weiß es nicht.
Ja, gut.
Es ist eine Menge Alkohol drin. Es wird Whisky getrunken, es wird Wein getrunken.
Oh, Whisky? Ein Schwede und ein Deutscher im Zweiten Weltkrieg in Frankreich trinken Whisky?
Ja, das ist so das dunkle Geheimnis, was der General hat, was auch der andere eigentlich gar nicht wissen soll, aber er hat da englischen Whisky stehen, schottischen. Das ist natürlich vom Feind, das darf eigentlich gar nicht, aber das sind dann so die Sachen, wo sie dann am Ende des Films sich ein bisschen angenähert haben und jetzt nicht mehr so die harten, also wo die Fronten so ein kleines bisschen aufweichen, da kommt man dann auch mal dazu, dass man sagt, ich weiß, sie haben den hier und ich weiß auch, dass das eigentlich keiner wissen sollte, aber jetzt, wo er schon da ist, und ich weiß auch, dass sie ihn ohne Eis pur trinken und dann geht's los. Ja, das ist ganz schön. Also dies ist wirklich so eine, ich würde jetzt, normalerweise würde man jetzt erwarten, dass irgendwann das Wort Männerfreundschaft fällt, aber es ist natürlich alles andere als eine Freundschaft. Das ist ein hartes Aufeinandertreffen und man droht sich da auch mehrmals gegenseitig mit, also speziell der General stößt da öfter mal Drohungen aus, so nach dem Motto, hier, sie wandern gerade sehr nah daran lang, dass ich jetzt hier die SS reinrufe und sie verhaften lasse. Aber das, ja, die, okay, die harte Schale und diese Haltung muss halt langsam geknackt werden. Und das Interessante ist wirklich, wie das passiert und was da passiert.
Ja, ja, klingt gut. Also klingt echt spannend.
Ist ein schöner kleiner Film. Wie gesagt, nicht zu lang, 84 Minuten. Und gar nicht so richtig, dass man jetzt sagen kann, der hat irgendwie eine, so eine Dreiaktstruktur oder so. Sondern klar, das Gespräch geht durch so Phasen. Aber es ist jetzt nicht so, dass unser Held dann irgendwie zurückgeschlagen werden muss und so. Und klar, unser Held ist irgendwie auf eine Art unser spanischer oder unser schwedischer Konsul, der logischerweise, er kommt dahin, er versucht das zu verhindern und wenn er nicht dahin gekommen wäre und mit ihm geredet hätte, dann hätte der das wahrscheinlich gemacht. Zumindest stellt der Film es uns so dar. In Wirklichkeit,
ja,
wie gesagt, gab es dieses Gespräch vermutlich nie und er hat es trotzdem nicht gemacht. Also die historische Figur hat vielleicht andere Gründe gehabt, aber unsere Filmfigur wird uns am Anfang des Films auf jeden Fall so vorgestellt, als der drückt da drauf, der gibt diesen Befehl. Oder lässt eben da drauf drücken, wenn eben unser Konsul nicht wäre. Aber natürlich ist am Schluss auch er ein Stück weit der Held von Paris und so ist die historische Figur dann auch wahrgenommen worden. Der hat dann auch noch eine Ehrenmedaille und alles mögliche. Also unser schwedischer Konsul hat irgendwie, jetzt bringe ich durcheinander, was am Ende des Films eingeblendet wurde. Aber jedenfalls sagen wir mal, in der historischen Perspektive gilt von Clotitz als der Retter von Paris sozusagen, weil er eben diesen Befehl verweigert hat, den Hitler gegeben hat. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre Paris heute nicht das, was es ist.
Weißt du, ob der den Krieg überlebt hat?
Ja, hat er. Er ist irgendwann 1966 in Baden-Baden im Krankenhaus gestorben. Okay. Und ist unter, es steht in der Wikipedia, unter Anwesenheit von hochrangigen deutschen sowie französischen Offizieren beigesetzt worden. Also die Franzosen haben das durchaus, auch wenn er sicherlich in Paris in seiner sonstigen Funktion als Stadtkommandant möglicherweise auch einen Haufen Scheiße befohlen hat, die im Nachhinein, wo man auch sagen muss, der hat natürlich wahrscheinlich genauso Dreck am Stecken wie alle anderen. Das ist jetzt gemutmaßt, aber ich nehme es mal an, dass das auch nicht alles so cool war, was er da befohlen hat. Aber er hat am Ende eben verhindert, dass Paris heute ein Trümmerfeld oder damals ein Trümmerfeld ist und heute irgendwie alles voller Neubauten und eben keine alten Gebäude mehr.
Ja.
Ja.
Ja, also, der Film hieß Diplomatie von Volker Schlöndorff.
So ist es. Und ich empfehle das.
Robert empfiehlt es mit 8 Punkten. Teilweise nur wegen Lippensynchronität, die nicht so war, wie sie sein sollte.
Ja, und wie gesagt, eine oder andere Stelle, wo ich gedacht hätte, den Take hätte ich nochmal gemacht. Aber vielleicht, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, das wäre jetzt mal so eine Recherche-Sache, die ich hätte noch machen können, aber leider nicht gemacht habe. Wie gesagt, ist das möglicherweise nachgesprochen worden? Ist das eine Synchro? Haben die vielleicht Französisch geredet oder so? Keine Ahnung. Wie auch immer, entweder hat es die Synchro oder die Nachsprechung versaut oder der Take hätte von Anfang an neu gedreht werden müssen. Also es waren so ein, zwei Sachen, aber nur im Anfang des Films. So, hast du was geguckt oder machen wir erst Droge der Wahl?
Ja, erst Droge der Wahl, ich habe aber nichts geguckt, falls, Droge der Wahl? Okay, bei mir ist es ein Rum heute Abend, Pampero Rum, das ist der in diesem Lederbeutel daherkommende, den man auch nicht aus seinem Lederbeutel rausholen sollte, weil diese Flasche ist echt hässlich.
Dieser Pampero sowieso?
Ja, Anniversario oder so heißt der.
Ja, ja, genau. Hat den nicht mal ein befreundeter Cocktail-Nerd als Türstopper benutzt, nachdem er ihn einmal probiert hat?
Ich hab ihn so lange nicht mehr getrunken.
Na dann, trink mal und sag, was du denkst.
Ganz schön süß, ganz schön gewürzt. Ja, aber ist halt so dieses aktuell klassische Rums, die nicht wehtun, alle gerne mögen und man gut pur trinken kann.
Ja,
ja doch, ist ganz nett. Ist jetzt nicht so, bam, wow.
Na dann, ich trinke einen Wein. Und zwar, jetzt muss ich gucken, ich kann das nicht aussprechen. Also, vielleicht, das ist Französisch natürlich alles. Er heißt sowas wie Far Öst. Du kannst auf Französisch.
Far West?
West?
West.
Ja. West, aber es ist im Osten. Aber egal. Okay, also er heißt so, kommt aus einer Stadt namens Cité im Süden, in der Nähe von irgendwo an der Mittelmeerküste, irgendwo in der Nähe von Marseille, aber so ein Stück weiter Richtung Italien. Ein Rotwein, sehr anders. Huch, klang gut, ich habe das versehentlich gegen meinen Mac gehauen.
West heißt Westen.
Naja, also es ist auf jeden Fall im Osten dieser Provinz. Aber okay, egal.
Naja, vielleicht denken sie sich eine andere Provinz und dann ist es von der im Westen.
Das könnte sein. Ja, die Frau, die Winzerin, die das macht. Oh Gott, jetzt steht sie hier nicht drauf. Ich habe das vorhin nachgelesen. Das steht leider nicht auf der Flasche. Doch. Mylène oder Mylène Bru ist die Winzerin und die hat diesen fantastischen Wein gemacht und der ist von 2011 und der riecht so Leder, Kirsch, Birne so ein bisschen und schmeckt dann total anders, als man es vom Geruch erwartet. Aber am Anfang hatte ich ihn pur getrunken, da hat er mir nicht so geschmeckt, ohne was dabei. Und jetzt habe ich ihn vorhin zu einer Paella getrunken und dann funktioniert das hervorragend.
Okay.
Französische Weine zu spanischem Essen. Das muss man abkönnen.
Verwest.
Ja.
Ja, aber es ist ja, also Spanien ist ja dann noch westlicher als Frankreich. Vielleicht ist der Stil, wie sie den Wein macht, eben mehr den spanischen Wein angepasst oder sogar kalifornischen, das weiß man ja nicht.
Ja, so weit habe ich jetzt nicht gelesen.
So als Idee vielleicht, ne?
Da bin ich jetzt auch noch nicht tief genug drin in diesem Weinthema. Ich fange ja erst an, mich da rein zu nörden.
Rein zu trinken.
Genau. So.
Ist das wieder bei der Sammelbestellung mitgekommen, oder?
Das ist immer die lustigen Weine, die hier von meinem lustigen Lieferanten kommen, wo ich nur immer sage, wie ich den letzten fand und dann kommt irgendwas Neues. Das ist witzig.
Ja, das ist natürlich.
Dann jetzt ja was. Bald die Aprilkiste.
Die kommt immer am 1. oder?
Nee, die wird so irgendwann in der Mitte, so 13. oder so. Am Anfang des Monats kommt die Ankündigung mit den Weinen, die sozusagen diesen Monat neu sind. Dann kommt die Zusammenstellung meiner Kiste. Dann habe ich ein paar Tage Zeit, die entweder zu sagen, ich will diesen Monat nicht, oder zu sagen, die Kiste ist okay, oder ich will da was ändern, ich will von den Weinen, die jetzt neu dazugekommen sind, doch nicht die ihr mir empfohlen habt, sondern den hätte ich gern und dafür den raus, oder die Kiste größer oder kleiner zu machen.
Aber du kennst dich ja eh nicht genug damit aus, dass du sagen kannst,
was ich schon mal gemacht habe, ist, dass ich geändert habe, dass ich gesagt habe, was weiß ich, dieses Jahr, dieses Mal nicht zwei Rote, ein Weiß, sondern zwei Weiß, ein Rot. Oder dass ich wusste, letzte Woche oder im letzten Monat war der und der Wein total toll, davon bitte noch zwei Flaschen extra dazu, weil den hätte ich gern nochmal oder so.
Ach so, dann machen sie dir einfach.
Dann schicken sie fünf, das ist kein Problem. Und
okay. Was kostet, ach, das haben wir doch alles schon besprochen.
Da haben wir schon mal drüber geredet, ja. Ein Wein kostet immer 9 €. Wobei es ein paar besondere gibt, die mehr kosten, die kommen aber nicht in die Kiste. Also in der Kiste und sonst in der Auswahl sind immer ganz viele Weine für 9 €.
Okay.
Ja.
Hast du mal gegoogelt, ob die auch, wenn du sie außerhalb kaufen würdest, 9 € kosten?
Ja, ich habe geguckt, das liegt dann irgendwie so in dem Bereich. Da kosten sie dann mal hier 8,95 und mal kosten sie 9,50 oder so, das passt schon.
Okay, gut. Aber es ist nicht so, dass sie nur 7,10 € Wein rein.
Ja, habe ich jetzt nicht für jeden einzelnen Wein überprüft, aber ja. Ja. Mein Gott. Im Zweifel ist mir der Service dann auch noch den Euro wert.
Gut.
Ja, okay. Du hast nichts geguckt?
Ich habe nichts geguckt, habe aber vor jetzt schon zwei oder drei Wochen ein Hörbuch gehört seit, obwohl das mache ich immer mal wieder, dass ich bei Audible oder so, wenn irgendwie ich keine Lust habe auf die Podcasts, die ich so vorliegen habe, dann irgendwann fange ich dann an, die zu löschen. So, ach nee, jetzt noch eine Folge von dem und dem habe ich jetzt gerade keine Lust zu und ich kann ja auch nicht immer nur Sneakpot hören.
Natürlich, aber an sich eine gute Idee trotzdem.
Eigentlich schon, ja. Also eigentlich mache ich das auch.
Ja, aber hin und wieder hörst du Hörbuch und dann hörst du das.
Und da habe ich jetzt ein Hörbuch gehört, Six Degrees of Assassination heißt das im Englischen. Im Deutschen ist es jetzt vor kurzem erschienen, das heißt Six Degrees Wege der Verschwörung. Ist, geht glaube ich 6 Stunden oder so im Englischen. Im Deutschen geht es nur 5,5. Komisch. Es ist so Geheimdienst und MI6 und so, spielt in England. Der britische Premierminister wird bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung erschossen.
Oh, bam, das ist ja gleich mal ein Auftrag.
Oder angeschossen und stirbt dann irgendwie in Folge. Und man erlebt dann halt so die Ermittlungen mit und ein bisschen auch die Probleme, die der ja, wie heißt der? Der Chefermittler, Terrorspezialist, Alex Cartwright, so mit dieser ganzen Situation, aber auch mit Familie und so weiter, dann hat und wie er dann so in diesem klassischen Agenten-Thriller Umgebung, du findest jemanden, du weißt nicht genau, ob er es ist, du musst das irgendwie rausfinden und dann, ja, gibt's plötzlich neue Beweise oder es stirbt mal einer dir unter den Fingern weg oder sonst irgendwas. Insofern wird die Spannung ganz gut hochgehalten und man verfolgt halt diese ganzen einzelnen Stationen entlang der Suche nach dem Who's Done It.
Okay.
Das Coole war, also ich hab's auf Englisch gehört, man konnte es gut verstehen, hin und wieder habe ich dann doch nochmal irgendwie in 30 Sekunden Schritten für 2 Minuten zurückgespult, weil im Podcast oder auch bei deutschen Hörbüchern, da kannst du auch mal wegträumen, das Unterbewusstsein nimmt da noch genug auf, aber im Englischen ist es dann schon so, wenn dir da mal kurz was fehlt, dann fehlt's und das ist dann schon nicht so leicht, das da dann wieder reinzuholen und da habe ich dann hin wieder mal zurückgespult. Es spricht sich sehr schön, also sprechen schönes britisches Englisch und hin und wieder tauchen nochmal Amerikaner auf, da hört man dann auch deutlich die Unterschiede. Unter anderem wird der Hauptdarsteller, der gesprochen von Andrew Scott, der den Moriarty gespielt hat bei Sherlock.
Ja, und der bei Pride diesen einen aus dieser Gruppe Schwulen gespielt hat, den ich die ganze Zeit für böse hielt, obwohl es nicht ist.
Pride. Kenne ich jetzt nicht, aber ja.
Dieser Film mit den mit der Gruppe Schwulen, die diese Minenarbeiter beim Streiken unterstützen.
Ah, ach ja, ja, genau. Den habe ich auch geguckt.
Ja, genau, den haben wir ja auch besprochen.
Ja.
Ja, okay.
Und Martha Jones spricht seine Kollegin, die spielt bei dem aktuellen Doctor Who. Fast nah dran. Spielt da die. Who knows? Ja. Genau. Also, das sind so die man vielleicht kennen könnte. Also diese von Doctor Who kannte ich nicht, aber Moriarty habe ich erkannt. Im Deutschen haben sie da auch, also hat Audible hat das produziert und die haben halt da ihre guten Sprecher, also Uwe Teschner oder so, Dietmar Wunder, die auch echt gut sprechen. Ich habe das Deutsche nicht gehört, ich kann dazu nichts sagen, aber wenn sie es ähnlich aufwendig produziert haben wie die englische Version, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Was auch ganz cool ist, dass sie ziemlich viel mit so Soundeffekten und Tongeräuschen und so, also es ist ein richtiges Hörspiel. Es ist nicht so, es liest einem jemand was vor, sondern du erlebst es so mit und dann hast du halt Verfolgungsjagd und hier und dann
also auch
Scheiben
so,
zu Bruch.
So richtig mit Schießerei und so Zeugs.
Ja, ja.
Okay. Ja, cool. Und das ist schon was anderes, als wenn irgendwie Hörbuch einfach vorgelesen wird.
Ja, was ich auch immer wieder schön finde, aber das ist halt irgendwie nochmal eine ganz andere Immersion.
Ja, klar, ist also, halt was anderes eigentlich.
Genau. Und also kann ich sehr empfehlen, es ist echt spannend und super produziert. Also kann man gut hören, locker weghören, wer da eh vielleicht ein Abo bei Audible hat oder hin und wieder bei denen was kauft. Ich finde, es lohnt sich sehr.
Du hast so ein Abo?
Ja, genau. Das kostet irgendwie 10 Euro und dann kannst du einmal im Monat quasi ein Hörbuch runterladen und wow.
Ich guck mal gerade in meine Podcast-Liste. Unplayed 216.
Ach, hey.
162 Stunden und 30 Minuten. Ich werde mir kein Audible-Abo holen.
Ja. Ja, bei mir ist es so, wenn ich habe jetzt auch wieder sehr viele, weil ich halt jetzt zum Beispiel das gehört habe, ich habe noch was anderes gehört irgendwie zwischendrin, was aber jetzt nicht so bam war, dass ich es hier im Podcast empfehlen möchte. Jetzt ist bei mir wieder einiges aufgelaufen und irgendwann ist bei mir dann so der Moment so, jetzt mal wieder möchte ich mal wieder was ganz anderes hören. Jetzt möchte ich mal wieder eine spannende, längere Geschichte hören.
Ja, wahrscheinlich war das damals das Hörbuch vom Känguru, wo ich dann diesen Backlog aufgesammelt habe, den ich nicht mehr loswerde. Und es ist diese 162 Stunden, das ist ja das Fiese, zumindest an Instacast, das sind ja nur die Summe der Stunden, wo die Leute bei ihren Podcast-Feeds auch die Duration ausfüllen. Es gibt ja dann noch so ein paar Feeds, wo dieses Duration-Feld nicht gefüllt ist, wo du dann einfach eine Folge kriegst und der Player weiß halt, okay, diese Datei ist 33 Megabyte groß, aber bevor du nicht anfängst, sie zu spielen und er mal sozusagen die Datei öffnet und reinschaut, weiß er nicht, wie lang das File wirklich ist, weil es halt nicht im Feed steht. Und die werden da in der Summe noch gar nicht mitgeführt. Also im Grunde ist das wahrscheinlich noch mehr. Das ist ja dann mal das Gemeine. Also ja, liebe Podcaster da draußen,
94 füllt eure Stunden.
Wie viel?
94 Stunden.
Das ist aber auch ein ordentlicher Brocken. Also es ist Hälfte von meinem.
Aber da sind halt auch ganz viele Sneakpots dabei, die ich irgendwie, die lasse ich ja immer noch ein bisschen lagern.
Ach so. Ja. Nee, bei mir ist das jetzt, also da sind sicherlich auch irgendwie zwei Sneakpots bei, die ich noch nicht gehört habe. Ich höre die ja auch immer so mit 2 Wochen Verzögerung oder so, höre ich mir die an. Aber ich habe jetzt neulich zum Beispiel, ich weiß es jetzt gar nicht. Irgendeinen neuen Podcast habe ich reingetan, der irgendwie 20 Folgen oder so im Moment hatten, sind halt alle ungehört, wo ich dachte, okay, das hole ich auf, die höre ich mir noch alle an. Also irgendwas mit 100 Folgen oder so gehe ich nicht komplett zurück. Da muss es schon sehr, sehr gut sein. Aber so 20 Folgen oder so, wo ich denke, okay, das machst du noch. Und dann.
Okay, was war das, was du dir gerade reingetan hast neu?
Oh Gott. Fireflycast. Nachdem ich Firefly geguckt habe, habe ich gedacht, höre ich mal einen Firefly-Cast rein. Das ist ganz witzig.
Wie können die denn über 6 Folgen Serie 20 Folgen Podcast machen?
Es sind nicht nur 6 Folgen, es sind irgendwie 14, glaube ich. Und sie machen dann halt über jede Folge wirklich, die gehen da quasi Einstellung für Einstellung durch und überlegen sich, was wollte uns der Künstler damit sagen. Das ist manchmal ein bisschen langatmig und dann gibt es ja noch so, was weiß ich, es gibt jetzt ein Computerspiel, soll es demnächst geben und da gibt es irgendwie so eine Vorankündigungs-App mit so komischen Kartenspiel-Quatsch und es gibt Comics dazu und so. Ja, das Universum ist schon noch ein bisschen größer und da wird halt viel diskutiert, was da alles so ist. Und danach hatten sie dann gesagt, also da bin ich ja noch nicht, wollen sie dann auch noch über andere Sci-Fi reden, was so Leuten gefallen könnte, denen auch Firefly gefallen hat, aber da bin ich noch nicht. Ich glaube, da sind sie aktuell selber noch nicht, weil so ein altes Projekt.
Ach so, das ist ja ganz cool eigentlich.
Ja, und dann habe ich noch so einen Spanischkurs drin. Da habe ich noch mindestens 80 ungehörte Folgen oder so. Da ist natürlich klar, dass ich den von vorne anfange, also dass der den ganzen Feed, das ist sonst irgendwie Blödsinn bei einem Spanischkurs, ne? Insofern, da habe ich noch ziemlich viel vor mir und das macht natürlich auch einen Großteil dieser Liste aus.
Ja, gut, das ist klar. Bis ich dazu komme, die letzte Folge jetzt nachzuhören, wird auch einige Zeit vergehen. Es war ja dann doch, also für die Leute, die live gehört haben, etwas aufwendiger während der Live-Sendung. War es sehr viel Arbeit?
Ja, also für die Leute, die jetzt, also wenn ihr das gehört habt, die letzte Folge, und habt sie nicht live gehört, dann habt ihr das Ergebnis meiner Schnittbemühungen gehört. Vom Stefan hatte ich ja eine...
Sag ruhig, wie es ist, von deiner Schnittkunst.
Ja, genau. So, sicher. Vom Stefan hatte ich ja ein File sozusagen mit der vollen Qualität und von der Claudia aber nicht. Zwei, richtig, weil wir hatten ja zwischendrin den Abbruch, wo dein Rechner abgestürzt ist. Aber es gab ein File von vorne her und ein File von hinterher, da war also nichts verloren gegangen. Reaper sei Dank, das kann auch mal einfach den Rechner ausmachen, ohne dass das File tot ist danach.
Das ist schon cool.
Das ist schon viel wert, ja. Was es dann nicht gab, ist ein File von Claudia in voller Qualität, weil wir dachten, das brauchen wir nicht und weil Claudia auch ja total spontan dazugekommen ist und einfach per Skype reingeklingelt hat. Da hatte ich also nur die Spur, wo sie über Skype kam und da warst du natürlich auch mit drauf. Das heißt also, immer wenn ihr irgendwie durcheinander geredet habt, ihr zwei, dann musste ich die Skype-Spur nehmen, weil ich das sonst nicht synchronisiert kriege mit deiner Qualität. Und wenn du geredet hast, dann konnte ich deine Spur nehmen. Wenn Claudia geredet hat, natürlich die Skype-Spur. Und aus irgendeinem Grund ist auch in der zweiten Hälfte des Gesprächs, nachdem die Claudia dazugekommen ist, war die Skype-Qualität komplett im Eimer und hat sich auch nur immer so phasenweise erholt und ist dann wieder zusammengebrochen. Ja. Das war nicht schön. Solange du geredet hast, war es quasi egal, aber wenn Claudia geredet hat, war natürlich das Problem, dass diese Skype-Qualität dann auch so klang, wie sie klang und wir kein Backup hatten. Und da musste ich dann viel fummeln, um so viel wie möglich von deiner Spur verwenden zu können, wenn du sprichst, aber sobald du mit Claudia durcheinander geredet hast, war es halt schwierig. Weil wenn ich beide Spuren gleichzeitig gelaufen lassen habe, durch das Delay und durch diese Skype-Verzögerung, dass Skype dann immer so manchmal so abhackt und dann mit einer anderen Geschwindigkeit versucht, wieder aufzuholen. Ich weiß nicht, ob dir dieser Effekt mal, ob du den bemerkt hast oder ob die Hörer den bemerkt haben. Dadurch konnte ich dann auch nicht irgendwie versuchen, die perfekt übereinander zu legen, weil das geht nicht, weil da ist so viel Jitter drin, das kriegst du nicht hin. Und
klingt bestimmt lustig.
Ja, nee, es klingt dann wie so ein Hall einfach. Also du hast dann so dieses, du bist dann halt einfach doppelt und so immer so leicht versetzt und das ist so wie als hättest du so einen Hall drauf. Und das ist ganz seltsam. Und dann musste ich das halt immer muten und dich dann im Zweifel
manchmal. Hat doch mal ein befreundeter Tontechniker gesagt, Hall machst du nur drauf, wenn du nicht singen kannst.
Ja, so ist halt auch, ne? Also, aber gut, Hall macht man immer auf eine Singstimme drauf. Also, wenn du im Fernsehen siehst, wenn so in so einer Talkshow der Gast, der eben noch beim Interview saß, zu seinem Gesangsmikrofon rübergeht, wo es dann heißt, hier, singen Sie uns doch noch was, und dann steht derjenige auf und geht von dem Tisch, wo er gesprochen hat, rüber zum Gesangsmikro, und dann fragt der Moderator ihn nochmal, wie heißt denn das Stück, was Sie jetzt zur Aufführung bringen, und dann sagt er in seinem Gesangsmikro den Namen von dem Song, dann hörst du schon, dass da richtig Hall drauf ist, weil dann klingt der total anders, als er eben noch klang. So von einer Sekunde auf die andere ist die Stimme total anders, weil halt das Gesangsmikro komplett anders mit Effekten belegt ist. Und da merkt man das immer schön, wie da, was da so verwendet wird, weil das sonst, wenn du nur die Variante hörst, so auf einem Konzert oder so, dann fällt es ja nicht auf, weil du den Vergleich nicht hast, weil du nicht weißt, wie es ohne klingt. Und dann,
ja.
Ja. Das soll's zu dem Thema gewesen sein. Jetzt hast du hier noch reingeschrieben, T3, gibt es Neuigkeiten? Ja, wie ich schon gesagt habe, so richtig viel ist noch nicht passiert. Ich kann den Aufruf ja nochmal wiederholen. Wenn Hörer irgendwie wissen, wo sich ein guter T3-Camping möglicherweise zum Verkauf befindet, dann könnt ihr mir gerne Tipps geben oder Links schicken oder sonst irgendwas. Mobile.de, eBay und so weiter habe ich natürlich selber im Auge, aber vielleicht hat ja irgendjemand auch eine andere Quelle. Ich beziehungsweise eine Freundin sucht immer noch einen VW T3 Campingbus in gutem Zustand. Und ja, wir hatten jetzt noch einen am Haken, der ist aktuell noch in der Werkstatt. Den hätten wir vielleicht dieses Wochenende besichtigt, aber die Werkstatt ist nicht fertig geworden. Deshalb steht er immer noch in der Werkstatt. Und sobald er raus ist, werde ich mir den anschauen und eine Probefahrt machen. Aber okay. Das hat jetzt an diesem Wochenende nicht stattgefunden. Das wäre sonst einfach gestern gewesen, aber war es nicht. Mhm. Und ansonsten hat sich an der Front erstmal nichts getan.
Also weiterhin.
Ich bin weiter auf der Suche, ja.
Ja, wenn ich jetzt die nächsten 3 Tage einen sehe in England.
Das wäre vielleicht ein bisschen weit. War am Ende noch ein Rechtslenker oder so. Das
war was sicherlich auch. Kriegt man den zugelassen?
Ja, bestimmt, klar. Also hier bei mir in der Straße steht ein englisches Taxi oben. Da hat jemand ein englisches Taxi zugelassen. Fährt mit dem Ding rum.
Mit Frankfurter Kennzeichen?
Ja, ja, klar. Auch Rechtslenker. Ich habe keine Ahnung, durch wie viele brennende Reifen man da springen muss, um das zu machen. Oder ob man da einen kennen muss, der einen kennt oder so. Keine Ahnung, aber scheinbar scheint es zu gehen.
Okay, krass.
Naja, es ist... Im Zweifel ist das halt Abteilung historisches Fahrzeug, erhaltenswertes Kulturgut und so, dann geht sowas immer irgendwie.
Ja, aber ein T3.
Ja, na doch, ich meine, das ist genau wie ein Käfer. Also,
ja,
das sind am Anfang sogar noch dieselben Motoren gewesen. Dann hast du, das ist ein Stück deutsche Automobilgeschichte. Also, der T3 auf jeden Fall.
Mhm.
Der gehörte mal zum alltäglichen Stadtbild in den 80ern, 90er, frühen 90ern. Und mittlerweile, wenn du so durch die Stadt läufst, da siehst du vielleicht am Tag einen oder zwei, aber nicht mehr.
Ja, stimmt. Ja gut, T3, die werden aber auch schon seit einer ganzen Zeit nicht mehr gebaut, oder?
Ja, seit 92. Die wurden noch weitergebaut, genauso wie man damals die Käfer noch eine Weile lang in Mexiko gebaut hat, hat man den T3 noch eine Weile in Südafrika gebaut. Bis 2002, glaube ich. Über die Qualität dieser Modelle weiß ich jetzt nichts und das ist auch, gibt's wohl auch welche, die Dinger wieder zurückgeholt haben und dann Reimport und wieder für Deutschland zugelassen, aber da holst du dir natürlich den ganzen Heckmeck ins Haus von wegen Auto zulassen, das nicht das nicht mit deutschen Papieren da ist, dann musst du da irgendwie für sorgen und dann muss der ganze TÜV wieder komplett von vorne dieses Ding begutachten und sagen, ja, der ist so in der Lage, auf deutsche Straßen zu kommen, also da bindest du dir einen riesen Heckmeck ans Bein, das ist halt die Frage, ob man das möchte. Ja.
Ja, gut, das ist natürlich immer so ein Schmerz.
Genau. Während wir jetzt hier sprechen, verpassen wir natürlich den Tatort. Warum machen wir das? Weil du mal wieder in England bist, hast du ja eben schon gesagt. Wo geht's diesmal hin?
Wieder nach Sanborn in die Nähe von Birmingham.
Das ist wieder auch da, wo der Shakespeare herkommt.
Stratford upon Avon. Ja, genau.
Okay.
Also wieder ins gleiche Office. Ich denke nicht, dass wir wieder einen Ausflug nach Stratford upon Avon machen, aber der eine Kollege meinte so, ja, wir werden schon irgendwie Zeit finden, ein couple of pints zu nehmen irgendwo und dann.
Ja, das geht ja jeden Abend. Also da muss man wahrscheinlich nur auf die andere Straßenseite in den Pub gehen, oder?
Das Problem ist halt, dieses Büro ist halt einfach in nichts. Da sind noch andere Büros drumherum und dann eine Pferdewiese.
Und dein Hotel ist direkt am Büro oder wenigstens ist dein
Hotel? Nee, mein Hotel ist irgendwie 14 Straßen fernab. Also du fährst dann halt so durch diese englischen Felder durch, die mit Mauern so eingezäunt sind und so.
Damit die Schafe nicht weglaufen. Ich habe keine Ahnung, warum die immer diese Mauern haben, aber
keine Ahnung,
wahrscheinlich, damit die Steine nicht da rumliegen und den Rasenmäher kaputt machen oder so.
Ja, aber der Rasenmäher sind ja die Schafe.
Vielleicht mögen die keine Steine. Ich habe keine Ahnung. Weiß irgendjemand von unseren Hörern, warum die Iren und die Engländer immer die Steine stapeln? Das würde ich gerne mal
wissen. Ich versuche das auch mal rauszufinden, jetzt wenn ich da bin. Aber auch die Kollegen bringen mich dann zu dem Hotel, aber das halt auch nichts. Das hat so ein Pub angeschlossen.
Ja, das ist doch schon.
Mit einem sehr coolen Schild da drin. Mr. So und so, also Roy, irgendwie so ein offizielles Royal-Schild. Wo dann steht, Mr. So-and-so is allowed to sell intoxicating liquor.
Ist das offiziell oder ist das nur Scherz?
Ich weiß es nicht. Ich möchte es aber auch haben mit meinem Namen drauf.
Ja, das ist schön.
Ich habe da, glaube ich, ein Foto von gemacht. Wenn ich jetzt wieder da bin, mache ich ein Foto, dann schicke ich es dir.
Ja, das muss auf Twitter. Das müssen die Leute sehen.
Ja.
Gut, dann sind wir gespannt, aber das bedeutet, du musst morgen früh raus und deshalb haben wir jetzt den Tatort verpasst, das ist so ist das richtig, oder?
Ja, ich habe die erste Viertelstunde geguckt und es war mir einfach alles zu unerfreulich, war ich sehr froh, nicht weiter gucken zu können.
Welche Stadt war das?
Kiel, Borowski.
Ah, okay. Na gut, vielleicht hole ich ihn aus der Mediathek, mal gucken. Aber wenn du sagst unerfreulich, vielleicht dann doch nicht. Na, mal sehen.
Ja, irgendwie so verwahrloste Kinder und Pädophilie und ist irgendwie nicht so klar. Und ja, es war dann schon in dem Moment so unerfreulich, dass ich gar nicht weiter gucken wollte.
Verstehe.
Und dann sehr froh war, als die Nachricht kam, ich kann jetzt. Gut, alles klar, wunderbar, ich gehe dann mal podcasten. Vorher hole ich mir noch ein Glas rum. Jetzt muss ich aber meinen Koffer noch packen. Wie hast du die Zeitumstellung verbracht? Hast du irgendwas gemacht zwischen Schlaf und frei?
Nö.
Du ist gut.
Ich bin einfach ins Bett und als ich wieder aufgestanden bin, hatte ich eine Stunde weniger geschlafen, als ich hätte. Und ich wusste das nicht mal, als ich den Wecker
Bitte? Das ist doch Quatsch. Du hast ja genau die gleiche, du hast ja 7 Stunden geschlafen oder 6.
Nee, ich hatte ja, nein, ich hatte, bin um 0 Uhr ins Bett gegangen und habe gar nicht weiter darüber nachgedacht, dass Zeitumstellung ist, obwohl ich das vorher in den Nachrichten gehört hatte und wo ich das wusste, dass es ist. In dem Augenblick, wo ich mich ins Bett gelegt habe, habe ich diesen Gedanken nicht gehabt und habe da nicht dran gedacht. Und da stand auf meinem Handy, als ich den Wecker gestellt habe, stand da 0 Uhr und dann habe ich gedacht, naja, ist Sonntag, pennst du so 9 Stunden oder sagen wir mal 9,5 und habe den Wecker auf 39 gestellt. Aber ich dachte so, bis ich eingepennt bin, ist 0.30 Uhr, dann sind es 9 Stunden, passt schon. Und dann bin ich aufgewacht und dann wurde mir klar, dass ich doch nur 8,5 Stunden geschlafen oder 8 Stunden geschlafen habe. Weil die Uhr, dann, also dann war mir dieses wieder bewusst, dann war der Gedanke wieder da.
Als man dann plötzlich so müde war morgens.
Ja, dann habe ich quasi 1 Stunde weniger geschlafen, als ich wollte. Weil da habe ich ja den Wecker mit der Intention gestellt, dass ich 9 Stunden pennen will.
Mhm.
Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich bei 8 Stunden irgendwie besonders übermüdet wäre, aber. So einmal am Wochenende 9 Stunden gönne ich mir normalerweise schon.
Ja, das ist schon ganz schön. Ich hatte leider nicht so viel. Und in der Nacht davor auch nicht. Wir hatten ein Turnier auswärts in Altenburg.
Das ist am Osten.
Das ist ganz schön am Osten, ja.
Und? Ob der gut abgeschnitten?
Oh, nee, war nicht
so. Das war nicht so original jetzt gerade.
Keine Ahnung.
Nee, das war nicht gut.
Aber die haben schon alle ein bisschen seltsam geredet. Aber wir sind an Gera vorbeigefahren. Wo der Kinocast-Kollege herkommt. Ich habe auch kurz gewunken für ihn. Wollte auch ein Foto machen, aber war zu langsam. Der Bus ist da so lang gerast, weil da ist ja alles frei gewesen. Wir sind nämlich morgens um 4 Uhr hier losgefahren und da bist du halt schon um 8 in Gera.
Mhm.
Ja.
Ich bin heute in Frankfurt am Zoom vorbeigelaufen. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du gerade
bist. Was ist der Zoom?
Zoom, das ist ein Club.
Oh.
Ja, wo du jetzt gerade sozusagen erzählt hast, dass du da mit dem Bus gefahren bist, fällt mir das gerade spontan ein. Ich sehe hier gerade, heute ist eine Band namens Party Next Door, ein 21-jähriger Produzent, Songwriter und Sänger aus Ontario. Mhm, verstehe. Weil da stand nämlich ein riesiger Tourbus davor, vorm Zoom, so richtig mit Anhänger und allem. Und ganz viele Fans, die irgendwie die da so sozusagen diesen Bus belagerten, obwohl der direkt so vor der Eingangstür geparkt war, haben die sich da irgendwie so überall alle rangeschoben und wollten irgendwie da in der ersten Reihe stehen. Nachmittags um, ich weiß nicht, 3 oder so. Und da habe ich mir noch gedacht, wer ist das wohl? Und entweder hat da jemand abgebaut von gestern Abend oder jemand hat aufgebaut für heute Abend. Das konnte ich nicht erkennen, aber es waren genügend Fans da, die offensichtlich es wichtig genug fanden, im Regen dort zu stehen. Und jetzt habe ich hier auf der Zoom-Homepage nur gerade gesehen, dass da Party Next Door am Start ist. Die Crowd sah so Hip-Hop-mäßig aus und das würde so ungefähr passen. Das ist hier irgendwie so R&B, Dancehall, irgendwas.
Mhm.
Ja. Sehr interessant.
Ja.
Ja. Weiß man nicht. Aber ihr seid dann auch so unterwegs, so mit so Bussen, so wie so eine Band. So ein Tourbus.
Ja.
Aber ihr habt nicht so
nicht Betten, ganz so viel Geschlechtsverkehr.
Und Küche und den ganzen Geschlechtsverkehr, sondern ist mehr so ein Reisebus bei euch oder wie?
Ja, ganz normaler Reisebus halt.
Ist ja öde.
Wir sind mit einer anderen Formation zusammengefahren, damit es noch günstiger wird.
Hast die liegen halt da quasi noch im Bus drin.
Ja. Ja, gut, aber mein Gott.
Ja, aber der ist nicht irgendwie so
wenigstens
so ein so Doppelstock mit so einem Tisch unten oder so, oder?
Nee, gar nichts. Wirklich ganz ordinärer Reisebus. So. Wo du auch nicht gut schlafen kannst drin, aber trotzdem, 3 Uhr aufgestanden und ich bin halt irgendwie um kurz vor 2 wieder zu Hause gewesen und kurz nach 3 dann ins Bett natürlich. Deswegen ist halt diese Zeitverschiebung, habe ich mitbekommen. Ist lustig, was das Handy dann macht.
Was macht's denn?
Das zählt erst normal weiter oben in der kleinen Uhr und dann, wenn du eine App verlässt und auf dem Homescreen, dann kannst du noch manchmal sehen, wie die Uhr dann, also diese kleine Anzeigeuhr da zurückspringt und oben auch. plötzlich zack, ah, jetzt hat er die Zeit, neue Zeit gemerkt.
Ich habe neulich auf einem Blog irgendwo gesehen, da ist jemandem was aufgefallen, ich glaube es war beim X auf dem Blog, ist aber egal, jedenfalls, wenn du die Uhr auf dem iPhone in einen Ordner steckst, also das Icon von der Uhr-App zeigt ja normalerweise die aktuelle Uhrzeit an.
Ja.
Wenn du sie in einen Ordner steckst, macht sie das nicht mehr. Dann zeigt sie die Apple Default Uhrzeit an. Wenn du allerdings die Kalender-App, die ja auf ihrem Icon auch den aktuellen Tag als Nummer anzeigt, wenn du die in einen Ordner steckst, macht die das trotzdem weiterhin. Das sind so die faszinierenden Phänomene, wo keiner weiß, was das soll.
Die Uhr ist bei mir im Ordner, Tatsache. Also wenn ich rausgezoomt habe, dann ist es 10 nach 10.
Ja, das ist die Apple
Uhrzeit. Wenn du reinzoomst, ist es 5 vor 10. Das ist die aktuelle Uhrzeit.
Ja. Und der Kalender geht in beiden Varianten.
Strange.
Mit diesem Mysterium entlassen wir euch in die Nacht oder in den Tag oder in. Ist immer komisch, man denkt immer, die Leute hören das auch jetzt, wenn es dunkel draußen ist, aber wahrscheinlich ist bei den Leuten gerade nicht Regen und dunkel, sondern bei denen ist gerade Sonnenschein und weiß nicht.
Die sitzen auf Malle und lassen sich die Sonne auf
den Bauch. Ja, oder genau, dann sind die vielleicht völlig woanders. Das ist ja noch.
Wie Sarah Kuttner, die uns ja, glaube ich, auch hört.
Was, Sarah Kuttner hört uns? Schockierend. Hallo Sarah.
Genau, ich hab nur gerade Malle-Fotos von ihr auf Facebook gesehen.
Ah, okay. Mit Hund oder ohne?
Mit Hund.
Verstehe.
Oder?
Ja, der Hund.
Mit Jogginghose jedenfalls.
Schockierend. Schockierend, sage ich.
Ja.
Nee, also dann entlassen wir euch mit diesem Mysterium und vor allen Dingen dem Gedanken von Sarah Kuttner in Jogginghose auf Malle. Was auch immer das in eurem Kopf auslöst. Bis in diese Woche und hören euch dann ihr hört uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Ja,
schöne Ostern an alle.
Wünschen wir, genau, da ist ja Ostern. Siehst du mal.
Machst du jetzt den schlechten Eierwitz?
Nee. Ich nenne dich einfach Hasi und dann ist das Osterwitz genug. Hasi.
Ja, Hasi. Dann.
Dann, genau. Haben Sie sich wohl. Wir hören uns wieder.
Tschüss.
Tschüss.